Niklas, I could have been a contender. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind zurück an den Mikrofonen. Episode 106. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Niklas.
Schönen guten Tag, lieber Matze, lieber Blockbuster Babo. Was geht Hallöle. Ab?
Ja, wir sind wieder da. Heute, wie ich schon gesagt habe, Episode 106. Mit einer neuen Ausgabe oder mit einem neuen Spin-off, die vergessenen besten Filme.
Wir haben es mal richtig gesagt.
Ja, ich habe es mir auch hier direkt abgelesen. On the Waterfront, die Faust im Nacken. Da kommen wir dann gleich zu, passend zu unserem Cold Opener.
Ja, einer der berühmtesten Filmzitate ever, angeblich zumindest.
Tja. Den Titel des Films haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Also die Faust im Nacken oder On the Waterfront, genau. Ja, ein großes Mysterium hat sich für mich gelüftet, zumindest schon mal, ja, mit diesem Film.
Ja. Ich glaube, das ist eher so ein Nischending tatsächlich. Ich glaube, der Film ist schon ziemlich vergessen beim Otto Normalverbraucher.
Ja, der läuft ja jetzt auch nicht irgendwie also an Weihnachten oder an Feiertagen irgendwie auf Pro7.
Nee.
In dem Sinne kann man sagen, es passt schon, den hier in dieses Format reinzustecken, die vergessenen besten Filme. Denn Filme aus dieser Hollywood-Ära, ne, ist das noch so goldene Ära, kann man das so sagen? Wobei das war ein bisschen früher, glaube ich, goldene Ära.
Ja, das goldene Hollywood waren ja auch eher so die Sandalen- und Monumentalfilme.
Dann sogar ein bisschen später noch, ne? Oder passt das in diese Epoche?
Nee, das war schon zu spät.
War schon zu spät, ne?
Ja, ja, ja.
Aber wie du schon gesagt hast, ein bisschen vergessen ist der Film ja schon, tatsächlich. Das stimmt schon.
Ja. Weißt du, was geil ist? Ich arbeite jetzt im Kino.
Ja.
Und und wir hatten neulich so ein Special Screening. Es war eigentlich richtig random. Da haben so zwei ältere Herrschaften, sag ich mal, angerufen. Und haben gesagt, ja, wir hatten 1951 unser erstes Rendezvous bei euch und da haben wir einen Film namens Dr. Hall gesehen.
Nee.
Ob wir den nochmal zusammen gucken dürfen, weil die sind immer noch zusammen.
Nee.
So alte Menschen machen das ja so, die bleiben einfach zusammen.
Du verarschst mich jetzt, oder? Ich
schwör. Und die Kinoleitung hat sich dann tatsächlich dazu entschieden, den zu zeigen. Und da haben sie gesagt, ja, also ich meine, wir haben jetzt hier 20, 30 Freunde dabei, aber natürlich dürfen alle Menschen kommen, die Bock haben. Und am Ende waren es irgendwie so 200 Leute, die sich dann diesen random deutschen Heimat-Schwarz-Weiß-Film angeguckt haben, der so irgendwie als Begründer des Arzt-Genres wohl gilt.
Ja. Wie heißt der?
Dr. Holl.
Dr. Holl, muss ich gerade mal eingeben. Krass, 1951 mit Dieter Borsche und Maria Schell.
Yes.
Abgefahren.
Und das war auf jeden Fall cute, ey, dass sie das einfach so gemacht haben, dass sie denen ermöglicht haben, sie den Film da nochmal zu gucken an selber Stelle. Okay, ich meine, der Saal hat sich seitdem wahrscheinlich verändert, aber voll. Aber das ist ja eigentlich nicht der Schwarz-Weiß-Film aus den 50ern. Und über den wir heute reden möchten, das war meine Überleitung. Aber dann warst du schon so halb drin im Film.
War es jetzt eigentlich random. Ich wollte eigentlich wieder rauskommen, ja. aber interessant, Maria Schell, die ich ja gerade genannt habe, da haben wir sogar eine Nee, haben wir nicht, vergiss es. Es ist gar keine Verbindung. Das muss ich streichen. Was?
Du und sie haben eine Verbindung.
Nee. Ah, es gibt eine Verbindung, wenn man jetzt dieses Spielchen spielen wollen würde, mit sich im Wikipedia durchzuklicken. Von Maria Schell könnte ich auf jeden Fall bei irgendwann bei Marlon Brando und damit bei der Faust im Nacken landen. Oh. Ich habe mal einen Clip gesehen. Da sitzt Leonard Bernstein, der ja der Komponist ist vom Soundtrack von On the Waterfront, zusammen mit Maximilian Schell, dem Bruder von Maria Schell, Da sitzen sie zusammen und er musiziert, er spielt Piano. Ich weiß nicht mehr, wer von beiden Piano spielt. Ist aber ein cooler Clip, findet ihr bei YouTube relativ schnell. Und da sieht man mal Maximilian Schell. Ich glaube, der war sogar Schweizer, Österreicher. Ich weiß nicht mehr genau. Der war nicht so gebürtiger Deutscher. Aber,
also Maria Schell ist Österreicherin.
Österreicherin, ne? Ja.
Ja, also meine Brücke wäre jetzt mal irgendwie gewesen, ich sehe gerade ihre Filmografie, die hat wohl zum Ende ihres Lebens noch im, ne, nicht zum Ende ihres Lebens, wow, zum Ende ihrer Schauspielkarriere im Superman mitgespielt. Und wenn du einmal beim Superman bist, dann kommst du doch irgendwie auch zu Marlon Brando. Ey.
Okay, krass. Ja, Joel L.
Ach, guck mal, es ist ja so einfach, Alter. Guck mal, ich bin jetzt bei Superman, dann gehe ich beim Drehbuch auf Mario Puzo und dann bin ich schon bei Marlon Brando.
Ja, aber Marlon Brando hat doch auch bei Superman mitgespielt.
Ach, hat er auch?
Ja, er spielt doch den Vater von Clark.
Ach, jo, also
von
okay. Ich sage, ich weiß jetzt ja nicht. Eine ganz krasse Verbindung.
Ja, ja. Carl L. oder Joel L.
Jor L.
Und Carl L. ist Superman.
Jor L.
Ja. Ja, so einfach geht's. So schnell kann man sich komplizierte Überleitungen bauen.
Das Wikipedia-Game.
Ja. Nee, ja. Aber was ich eben nur noch sagen wollte, Maximilian Schell, also einer von diesen deutschsprachigen Hollywood-Stars, so, das wollte ich eigentlich nur. Seine Schwester ja auch dann, ne? Dementsprechend.
Apparently, ja. Krass. Ja. Übrigens, damals, wo wir jetzt schon mal dann wieder bei, wir sind jetzt bei die Faust im Nacken, ne?
Ja.
Damals hätte man ja nicht Jor-El gesagt, sondern irgendwie Jor-El, weil die haben ja wirklich nur für die Filme damals diesen komischen eigenen Akzent erfunden, ne? Dieses Mid-Atlantic oder Transatlantic. Und da deswegen klingen die ja auch alle nicht wie Amis.
Boah, das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ja. Das, also im amerikanischen, im klassischen amerikanischen würdest du ja zum Beispiel sagen Park the Car.
Ja.
Und in diesem Akzent würdest du sagen Park the Car.
Soll ich dir mal was sagen? Das erinnert mich aber immer so ein bisschen an, wenn ich das höre, auch heutzutage in irgendwelchen YouTube-Videos oder so, es erinnert mich immer so an so einen italo-amerikanischen Slang, weil da ist die Aussprache auch sehr unamerikanisch, sag ich mal. Es kann auch so Bostoner-Style sein. Ich kann es jetzt auch nur anhand von so einem Beispiel von so einem Koch, so einem italo-amerikanischer Koch, der spricht auch immer sehr klar.
Das ist schon so, ja.
Das
ist schon sehr Neuenglisch, also aus Neuengland so auch zu sprechen mit dem R, das R so runterfällt.
Neuengland ist doch so Boston dagegen.
Ne? Ja, Massachusetts ist in Neuengland. Ja, guck mal, krass, Marlon Brando ist so ein krasser Method-Actor, dass er 20 Jahre geübt hat, um den Paten zu spielen.
Du. Also, ist aber, jetzt sind wir schon voll drin, ne? Method-Acting und alles, wir haben echt volles Programm. Also mit dem Film zumindest. Ja. Nee, weil das ist ja auch, Aussprache ist ja auch ein Teil des Method-Actings, ne? Und voll wichtig. Und interessanter Fact auf jeden Fall mit diesem mit, wie hast du es genannt?
Mid-Atlantic oder Transatlantic Accent, ja.
Ja, Accent.
Accent. Der Slang, wer kennt ihn nicht, den alten Hollywood-Slang?
Faszinierend. Und jetzt ohne zu krass abzuschweifen, guckt euch gerne mal, und du, Niklas, falls du es auch noch nicht gesehen hast, mal so eine Compilation von Daniel Day-Lewis Slangs, die er in seinen Filmen spricht, ne? Sehr beeindruckend finde ich dann da auch so Sachen, so ein Slang, der dann irgendwie ausgestorben ist, ne? So ein Slang, der irgendwie im 18. Jahrhundert oder so gesprochen wurde, den er sich dann probiert anzueignen, oder 19. Jahrhundert wahrscheinlich eher.
Man muss sich ja nur mal The Lighthouse im Original angucken mit Willem Dafoe und Robert Pattinson.
Oh, die machen das auch?
Ja, ja.
Krass.
Absolut.
Krass.
Das spielt ja auch in Maine, glaube ich, irgendwo. Mhm. Auf jeden Fall so vor der Ostküste. Aber gut, bevor wir jetzt wirklich abschweifen, wir waren
schweifen wir wieder zurück. Genau. Da geht es jetzt gleich auch um Slang, um Aussprache, um eine ganz besondere neue Art der Schauspielkunst. Aber zuerst gucken wir uns mal an, was ist das überhaupt für ein Film? Warum ist der so besonders? Warum haben wir den ausgegraben? Erste Mal, keiner von uns beiden kannte den, ne?
Nee.
Zuvor. Ich habe den zuvor auch nicht gesehen. Ja, ich bin sehr froh, dass ich ihn geguckt habe, muss ich sagen. War lange Zeit ein großes Mysterium, ne? Marlon Brando, Oscar bekommen, bester Hauptdarsteller. Ich glaube, der Film hat insgesamt 8 Oscars gekriegt.
8 Oscars, ja.
Regie, Elia Kazan, ein zu der Zeit, der war schon sehr etabliert in Hollywood, ne? Der hatte.
Ja, dreifacher Oscar-Preisträger.
Dreifacher Oscar-Preisträger. Guck an, ey.
Ja, ja.
Endstation Sehnsucht, glaube ich, war so ein Titel, ne? Und
genau. Endstation jenseits, Sehnsucht, Jenseits von Eden.
Jenseits genau. von Eden, genau. Nach einem Drehbuch von Bud Schulberg, der sich da hat ja inspirieren lassen von so einer, was war das, New York Times oder nur Times?
Ein Zeitungsartikel auf jeden
Zeitungsartikel,
Fall.
Zeitungsartikel, so eine Reportagereihe über ja, so Hafenarbeiter, Dockarbeiter, gewerkschaftliche Strukturen. Also, ich weiß nicht ganz genau, worum es in dem Artikel ging, aber ich vermute so eine Art Investigativreportage. Ne? So
ja, es wird schon um mafiöse Strukturen gegangen sein.
Mafiöse Strukturen. Bevor wir jetzt gleich zum Cast kommen, sag uns doch mal, Niklas, kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es in Die Faust im Nacken geht?
Ja. Also, der Film mutet so ein bisschen die ganze Zeit an, als wären wir in New York, aber tatsächlich sind wir auf der anderen Seite des Hudson, nämlich in Hoboken, New Jersey. Und da geht es, wie gesagt, um diese korrupte Gewerkschaft von Dockarbeitern, die von einem Mann namens Johnny Friendly, der Name ist total witzig, geleitet wird. Wenn du da einen Job haben möchtest, musst du halt in dieser Gesellschaft sein und denen so ein bisschen den Arsch küssen.
Gewerkschaft.
Was habe ich gesagt?
Gesellschaft,
oh, aber egal. Du musst in dieser Gewerkschaft sein,
ja. Genau.
Und denen so ein bisschen den Arsch küssen, sonst kriegst du nämlich keine Arbeit, weil jeden Morgen kommen die Dockarbeiter zum Dock, um das Schiff abzuladen, und die kriegen immer so Münzen ausgehändigt. Und wenn du eine Münze hast, darfst du arbeiten. Wenn du keine hast, darfst du eben nicht arbeiten. Und wenn du diesem Johnny Friendly querkommst, dann darfst du eben nicht arbeiten. Einer dieser Arbeiter ist der gescheiterte Boxer Terry Malloy, der gespielt wird von Marlon Brando, so viel schon mal vorneweg, damit wir den Namen einmal auf dem Zettel haben. Und der hat einen Bruder namens Charlie, der ist aber ein bisschen gebildeter und erfolgreicher als er. Deswegen ist er der Rechtsanwalt dieser Gewerkschaft. So. Und durch Charlies Anwesenheit und Tätigkeit genießt Terry eben so einige Vorzüge, aber muss, wie gesagt, auch brav im Dienste dieser Gewerkschaft und vor allem dem Willen von Johnny Friendly stehen. Eines Tages ist es dann, wieder gesagt, so, dass Terry Malloy einen Hafenarbeiter namens Joey Doyle, der scheinbar den Mund zu weit aufgerissen hat, unwissentlich in eine tödliche Falle lockt. Der wird dann nämlich von so einem Dach runtergeschubst. Und daraufhin ist es dann so, dass Terry sich dabei nichts weiter denkt halt, ja, okay, shit happens. Aber jetzt lernt er die jüngere Schwester des verblichenen Joey Doyle namens Edie kennen und verliebt sich natürlich in sie. Und deswegen steht er jetzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, denn auf der einen Seite ist da Edie, die sich mit einem Pfarrer oder einem Pater zusammentut, um die Schuldigen für den Mord an ihrem Bruder zu finden. Und auf der anderen Seite ist da sein Bruder mit der Dockarbeitergewerkschaft im Nacken. Und natürlich kann man sich das vorstellen, in so mafiösen Strukturen ist es gar nicht gerne gesehen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Und deswegen reift dann in Terry so ein regelrechter Gewissenskonflikt daran, was soll er jetzt tun? Soll er jetzt das Richtige tun und der Polizei einfach sagen, ja, ich weiß, wer das getan hat? Oder soll er sich auf die Seite seines Bruders und den schmierigen Gewerkschaftern stellen?
Dann statt mit der Polizei lieber mit einem Priester zusammenarbeiten.
Ja, genau.
ja, sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. Das hätte ich so nicht besser machen können. Gar nicht machen können. Höchstens ablesen. Also, Ist dir das eigentlich, fandest du das, also ich musste jedes Mal, oder ab einem bestimmten Punkt im Film musste ich ja schon ein bisschen schmunzeln, weil wir haben hier einen Terry, wir haben einen Johnny, wir haben einen Charlie, wir haben einen Barry, wir haben eine Edie, wir haben einen Jimmy.
Ja, jemand hat den King of E-Wörter.
Aber Namen, voll. Die ja, ja. Also alle Hauptdarsteller, ich weiß nicht, was das, ob das so eine Zwangsneurose war des Autors, dass er sich gedacht hat, das ist irgendwie witzig oder so ein Easter Egg vielleicht. Vielleicht ist es so ein Autoren-Easter Egg. Ich fand es irgendwie witzig, ja. Ja, großartiger Cast, ne?
Ja.
Auch eben der Father Barry, gespielt von Carl Malden, den kannte ich sogar noch aus einer, habe ich so als Teenager, als Kind vielleicht ab und zu mal gesehen. Ich glaube, das hieß In den Straßen von San Francisco. Ich habe mich nur deshalb erinnert, weil er da zusammen mit einem ganz jungen Michael Douglas waren die so, so ein Polizistenduo. Du hast eben so den jüngeren und den etwas älteren, gespielt von Carl Malden, ne? Da musste ich dann erstmal googeln, weil mir das Gesicht so bekannt vorkam, ne? Und ich kenne ihn auch nur aus dieser Serie eben.
Mir kam Johnny Friendly sehr bekannt vor. Ich wusste aber zum Verrecken nicht, woher. Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt, ja. Ne?
12 Geschworenen.
Die 12 Geschworenen, genau, ja. Natürlich.
Ich weiß aber nicht mehr, was für eine Rolle er hatte, welcher der Geschworenen er war, muss ich sagen. Ich glaube, der war so ein bisschen gegen den Angeklagten.
Hier steht jetzt, er war der aufbrausende Geschworene Nummer 3. Er war wahrscheinlich schon irgendwie für die Verurteilung des
Jungen. Ja, genau.
Ja, ja. Und dann hier steht hier noch der Exorzist, aber wenn er da gespielt haben soll...
Das habe ich auch gelesen.
Lieutenant William Kinderman. Ja. Ah ja, okay. Muss ich nochmal nachschauen, wenn ich den Film das nächste Mal sehe.
Ja.
Ja, also aber, man kennt sie schon irgendwie, ne?
Ja.
Ein bisschen so.
Ganz besonders natürlich Marlon Brando. Dann haben wir hier eben noch die weibliche Hauptdarstellerin mit Ava Marie Saint, yep, die ja auch ihr Leinwanddebüt gegeben hat.
Und dafür direkt einen Oscar eingeheimst hat. Das ist schon was ganz Besonderes.
Dafür direkt auch wieder einen Oscar, ne? Ich überleg gerade, ob es in der jüngeren Vergangenheit, aber nee, so jemand wie letztes Jahr, die Oscar-Gewinnerin aus Anora, nee, das war nicht ihr Leinwanddebüt.
Nee.
Vielleicht ihre erste Hauptrolle, schon. Aber nee, in der jüngeren
Vergangenheit. Wer es vielleicht hätte schaffen können, war, ich habe ihren Namen leider vergessen gerade.
Saoirse
Ronan, nee, das war, ich rede von der indigenen Frau, die in
dem
Scorsese-Film mitgespielt hat.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die vorher schon eine krasse Karriere hatte.
Ja, habe ich vor 6 Wochen oder so habe ich den Film nochmal geguckt.
Killers of the Flower Moon.
Killers of the Flower Moon, ja.
Und ist er gut geblieben?
Das ist, ey, da waren Szenen, also ich habe den ja jetzt bei Apple dann geguckt, ne? Da waren Lily dann so
Gladstone,
Szenen. Lily Gladstone, ja, danke. Genau. Da waren Szenen drin, wo ich mir so dachte, hä, die habe ich zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Aber das ist einfach ein 4-Stunden-Film und dann kann man sich nicht alles merken. Aber es ist schon spannend gewesen, dann das so wahrzunehmen, weil ich mir echt dachte, wow, also das muss neu sein. Aber nein, es war genau dieselbe Laufzeit wie die Kinofassung.
Ja, den muss ich mir auch nochmal ansehen.
Du hast den aber gesehen, ne?
Ja, ja, ich habe den damals im Kino gesehen.
Ja.
Ich musste irgendwann richtig hart strullern und rauchen. Und gerade als ich draußen war, ist dann dieses Haus in die Luft gejagt. Da habe ich mich so geärgert im Nachhinein, ey. Aber ja, gut. Was soll man machen? So, nee, also, genau. Killers of the, nicht Killers of the Flower Moon, die Faust im Nacken. Die On Faust the Water Front.
Ja, wer hat denn da die Faust im Nacken? Hast du da eigentlich mal...
Ich wollte noch kurz bei den Darstellern sein.
Ja.
Wie gesagt, also... Der Bruder von Marlon Brando, also auf der Leinwand der Charlie und der Pater und Johnny Friendly sind ja auch alle noch mit dem Oscar für den Oscar nominiert worden. 3-mal der beste Nebendarsteller für den gleichen Film, das gab es seitdem so in der Form, glaube ich, auch nicht mehr. Doch, ich glaube, es gab es noch ein weiteres Mal, ne?
Wenn man mal so 2 Nebendarsteller hat, so wie dieses Jahr auch, ne, mit Benicio del Toro und Sean Penn, dann ist das schon was Besonderes.
Ja, ja.
Jetzt waren hier gleich alle 3 mit drin, aber was soll man sagen, voll verdient, ne? Wir haben ja eben schon, waren wir uns relativ einig darüber, dass es tatsächlich eine Performance im Film gab, die wir so ein bisschen besser fanden als die des Marlon Brando, ne?
Ja.
Oder die uns so ein bisschen mehr abgeholt hat. Also ich muss auch sagen, der gefiel mir sehr gut, nämlich der eben schon genannte Jay, warte, wie war
Johnny
es richtig?
Friendly.
Lee Jay Cobb.
Lee J. Cobb. Johnny
Ja.
Friendly. Was ist denn das für einer in dem Film?
Das ist ein der Gewerkschaftsboss, ne?
Der Gewerkschaftsboss.
Ja.
Der Pate sozusagen.
Der Pate sozusagen, ja, er kommt aber eher rüber wie so ein Mafiosi, hast du gesagt, ne?
Ja gut, der Pate ist auch ein Mafioso, ne?
Ja.
Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Er ist halt so ein schmieriger Dude, der ständig
Ist schon.
in maßgeschneiderten Anzügen rumläuft und rumsitzt und
Die
allen
Zigarre im Mundwinkel.
Zigarre im Mundwinkel, allen immer nur Befehle entgegenbellt.
Ja.
Übrigens, ihm ist doch auch mal so ein anderer Typ mit Zigarre im Mund gegenübergetreten und er sagt, so, ja, was erlaubst du dir nicht vor mir zu rauchen, ey? Ich denke mir so, Bruder, ernsthaft?
In der ersten Szene, in der er auftaucht, ist es ja noch, da dachte ich mir noch so, ah cool, okay, das ist ja interessante Figur. Ich wusste erst gar nichts mit dem anzufangen. Und später erst, in der nächsten Szene, in der er kommt, kriegt man erst ein Gefühl dafür, ah okay, das ist hier anscheinend schon so ein bisschen der Bad Guy.
Ja.
Während, was?
Ja, das
Ja,
war ein
oder?
Ja.
Während auch so die Rolle dieses von Karl Malden, ne, also dem Pfarrer, der ja auch die ganze Zeit da quasi so an den Docks mit den Dockarbeitern ja nicht rumhängt, aber er ist schon so ein.
Man würde sagen, er kümmert sich um seine Gemeinde, ja.
Ja, was, also was hat er für eine Rolle, ne? Also später tritt ja nochmal ein ermittelnder Cop auf, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, bei mir
Ja,
ist es schon ein bisschen
mehrere.
länger her, dass ich den Film gesehen habe. Aber
Mehrere sogar, ja.
mehrere, ne? Aber er ist schon so eine Art, also, wobei doch, er hat so ein, fast schon so eine Art Mentoren, Figur, die er einnimmt, ne? Oder Mentoren, Funktion.
Ja, also auf der einen Seite möchte er einfach
Eine
wahrscheinlich
moralische.
den 10 Geboten folgend den Pfad der Tugend und der Gerechtigkeit wahren in seinem Dörfchen da. Dörfchen, wow.
Ja.
In seiner Gemeinde, sag ich mal. Auf der anderen Seite hat er aber auch einen Moralkompass, ne? Also es gibt diese eine Szene, in der Terry, also Marlon Brando, versucht sich bei ihm zu erleichtern, also jetzt nicht körperlich, sondern seelisch, und ihm davon erzählen möchte, was er über den Mord weiß. Und da sagt er so, ey, ganz ehrlich, ich will das von dir nicht hören, das kannst du dir einem anderen Bruder erzählen, aber ich habe hier die Schweigepflicht und ich werde mir jetzt nicht von dir erzählen lassen, was du weißt, und ich darf es dann nicht weitererzählen. Also die Last kannst du woanders abladen, am besten bei der Polizei.
Ja. Sehr cooles Statement eigentlich auch, muss ich sagen. Also es war ein bisschen überraschend.
Dass er das ablehnt, eingeweiht zu werden. Im Beichtstuhl, ja.
Der Priester, der tritt halt so ein bisschen auf wie so der Streetworker da, ne, könnte man sagen.
Das könnte man sagen, ja,
Wie,
tatsächlich.
also so als Vergleich für heutige Strukturen, ne? Allerdings ist es da so, dass die Gangster der damaligen Zeit oder Leute, die eben wie Terry so am Rande der Legalität sich auch bewegen, ne, durch eben diese mafiösen Gewerkschaftsstrukturen, dass die Leute es vielleicht so gewohnt waren einfach, ey, wenn ich irgendwie eine Straftat mitbekomme oder irgendwas Kriminelles oder irgendein Ding, das am Laufen ist, ich gehe dann halt zum Priester und tu da Buße, ne? Also büße da quasi im Beichtstuhl und bete dann meine 2 Ave Maria und meine 3 Vater Unser. Ja, und dann hat sich das, ne? Aber eben der Priester weiß, wie der Hase läuft und ja, das ist dann schon eine sehr mutige Entscheidung eigentlich zu sagen, hey, wenn du was zu beichten hast, wenn du was loswerden willst, geh halt lieber zur Polizei, ne, und nicht zu mir. Finde ich halt interessant, dass das nicht öfter schon in dem einen oder anderen Film so rezitiert und aufgegriffen wurde. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor 2 Wochen oder so, zufälligerweise danach nochmal Sleepers gesehen. Sagt dir der Film was?
Nee.
Nur mal ganz kurz, um dich abzuholen. Das ist ein Film von, ich glaube, 95, 96 von Barry Levinson. Und da geht es um eine Gruppe von Jungs, die wachsen auch so in den Boah, wann wachsen die auf? In den 60er Jahren in New York, ne, in Hell's Kitchen. Und dann passiert halt ein Unfall. Die spielen eigentlich nur einen Streich. Es passiert aber ein Unfall und die kommen in Jugendknast, ne? Und dann wird es auch relativ dramatisch. Also erst ist es so ein 60er Jahre Coming-of-Age-Movie. Und dann kommen sie eben in den Jugendknast und werden da halt von Kevin Bacon misshandelt und also der ist da der Knastführer. So, und da gibt es dann halt noch die Figur des Robert De Niro, der eben auch den Priester spielt und auch so ein bisschen als Gegenpol wirkt zu dem ganzen Lifestyle, den die Jungs da halt haben, ne? Also jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass On the Waterfront auch eine große Inspirationsquelle für Sleepers sein könnte. Da gibt es viele Parallelen, fällt mir jetzt gerade erst so auf. Und eben auch der Robert De Niro, der spielt da den Priester. Und da ist es aber nicht so, dass er die Jungs direkt zur Polizei schickt, ne? Sondern eben die Regeln der Straße sind eher, also ich sag mal so, er ist erstmal, die Gesetze, die von Gott kommen, stehen an erster Stelle, dann kommen die Gesetze der Straße und dann kommen eben die Gesetze des Staates. So ist vielleicht die Reihenfolge, ne? Aber das ist auch sehr konsequent umgesetzt da in dem Film, ne? Wenn du den nicht gesehen hast, kann ich auch nur empfehlen, ne? Also top Film. Brad Pitt übrigens auch in einer der Hauptrollen.
Ah ja.
Ja, einer der ersten größeren Brad Pitt-Filme, könnte man so sagen.
Das war jetzt eine sehr lange Brücke, bevor ich jetzt meinen Gedanken verliere, muss ich den endlich mal anbringen.
Bitte.
Also, bei ihm ist es ja eher so, also der Priester nimmt wahrscheinlich mannigfaltige Funktionen da ein, er ist irgendwie, hat für jeden ein offenes Ohr, er nimmt so ein bisschen für Edie, den Privatdetektiv ein, so die Rolle. Aber ich glaube, Terry geht so aus eigener Initiative auf ihn zu, weil er einfach völlig verzweifelt ist, weil das ist ganz witzig, ich habe mal so ein es gibt ja immer so YouTube-Formate, wo Leute, die Ahnung haben, die Authentizität von Filmen und Serien bewerten. So. Und dann haben sie irgendwann mal so ein Cosa Nostra-Dude vor die Kamera gekriegt und der hat gesagt, worüber hat er denn nochmal gesprochen? Über die Sopranos, glaube ich. Und er so, also wenn das so wäre wie in der Serie da und da würden irgendwelche Mafiosi zum Seelenklempner gehen, dann würde der Typ, der mit ihm gesprochen hat, in einem Kofferraum landen und der Seelenklempner im anderen Kofferraum. Du würdest sie nie wiedersehen. Also dieses Gerede findet scheinbar nicht statt. So. Und jeder weiß es, nur Terry nicht. Oder beziehungsweise er weiß es auch, aber er hält es irgendwann nicht mehr aus, weil er sich ja in Edie verknallt hat und deswegen so ein, also ich weiß nicht mal, ob er dann wirklich ein wachsendes Schuldgefühl bekommt oder ob er sie nur beeindrucken und sie so an sich binden möchte oder ob er irgendwie anfängt, so ein Gefühl der Loyalität ihr gegenüber zu entwickeln, weil für die längste Zeit beachtet sie ihn ja eigentlich gar nicht so. Er ist einfach nur irgendein random Dude auf der Straße und sie hat gar kein Interesse an ihm. Das kippt dann irgendwann. Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Moment. Ich weiß gar nicht, ob er dir aufgefallen ist. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, der findet auf dem Dach statt, da wo er immer ist.
Der Taubenschlag.
Wo Edies Bruder seine Tauben hatte.
Ja.
Wie ist der Typ denn jetzt nochmal?
Joey Doyle.
Ja, klar.
So Joey, deswegen steht da auch irgendwie Joey's Cop dran oder so.
Und da fragt er sie ja mal, ob sie mit ihm denn mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen würde oder irgendwas essen gehen würde oder so. Und sie sagt dann, ja, komm, okay, machen wir. Ey, und in dem Moment strahlt sein Gesicht auf wie die Sonne, die aufgeht. Ey, wie dieses Baby in der Sonne bei den Teletubbies guckt er da auf einmal. Und das war so einer der ersten Momente, wo ich dachte so, okay, krass. Also da hat, glaube ich, Marlon Brando gerade wirklich an irgendwas gedacht, was ihn des Todes glücklich gemacht hat. Weil ansonsten hat er immer so leicht verschlafene Augen gehabt, so ein bisschen interessiert mich alles nicht so. Ne? Fast schon wie der Pate, den er später das Spiel noch spielen würde. Aber in dem Moment so, da war der einfach glücklich. Ey. Und da dachte ich so, okay, krass, da hat er gerade irgendeine Erinnerung rausgekramt, die ihn wirklich happy gemacht hat. Ey.
Der sehnsüchtige Blick in die Ferne, in die Zukunft, das meintest du, ne? Dieses Verschlafene dann auch so ein bisschen. Aber du bist auch schon ein Stück weiter. Ich mochte ja besonders gerne die Szene, wo sie sich kennenlernen tatsächlich oder wo sie zum ersten Mal miteinander sprechen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, kannte er sie? Hat er das gesagt? Ich weiß nicht mehr, wie sie aufeinandertreffen, ob sie sich kannten oder ob sie sich da nur in dem Moment kennengelernt haben.
Ich glaube, sie haben sich erst kennengelernt.
Erst kennengelernt, ne?
Ja, ja.
Aber diese Szene, die hat auch so Erinnerungen in mir geweckt. Das habe ich dir, glaube ich, nachdem ich den Film oder nachdem wir den Film beide gesehen hatten, habe ich dir das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass das fast eins zu eins ist, die Szene wie Rocky Balboa, ne, Sylvester Stallone, Adrian kennenlernt. Das ist. Und dann passt auch noch diese Vergangenheit, dass er mal Boxer war und besonders die Figur des Marlon Brando für ihn wahrscheinlich auch so großes Vorbild dafür war, wie er Rocky quasi anlegt, ne?
Zumal man darf jetzt nicht vergessen, das klingt jetzt so, als sei dieser Film so weit weg. Ich meine, okay, der ist jetzt auch 70 Jahre alt, aber als Rocky erschien, war der Film ja erst 20 Jahre alt.
Eben.
Und wenn du so ein junger Sylvester Stallone bist, der noch nie ein Drehbuch geschrieben hat, dann denkst du dir so, boah, krass, ey, vor 20 Jahren kam dieser Film da raus, der 8 Oscars gewonnen hat. Was hat mir denn an dem Film gefallen? Also es könnte tatsächlich sein, dass das mit der Boxer-Komponente ist und so.
Ja.
Und eine junge Frau kennenlernen. Doch schon, ja.
Ich meine, das war ja für Sly auch irgendwo der schauspielerische Durchbruch.
Ja, und sicher, der hat das Drehbuch für $1 verkauft, damit er die Hauptrolle spielen darf.
Genau. Und ja. Der hat da sich schon, also der hat ja genauso wie Brando selber ja auch nicht nur eine Theaterdarbietung gegeben, sondern er wusste genau, wie er sich quasi, ja, wahrscheinlich so seelisch, psychisch auf diese Rolle vorbereitet oder was ihm besonders gut liegt an so einer Figur, ne?
Ja.
Sich da hineinzuversetzen und eben, ich will auf dieses Method Acting jetzt kommen, ne?
Ja.
Von Marlon Brando, weil das hat mich ja am meisten, oder da hatte ich die größte Neugierde, warum wird seine Darstellung hier so hochgelobt, ne? Und das Schöne ist, wir haben heute was Besonderes, wir haben einen kleinen Einspieler von unserem lieben Freund Sebastian, der hier auch schon öfter im Podcast zu Gast war. Und den hören wir uns jetzt erstmal kurz an zum Thema Method Acting.
Yeah.
Wir sind Nerds, aber wir haben keine Ahnung. Darum fragen wir einen Filmwissenschaftler, die Kinokartei.
So, es geht also heute um das Method Acting. Und wie viele Formen des modernen Filmschauspiels, so hat auch das Method Acting seine Ursprünge eigentlich im Theater. Da entwickelt es sich aus naturalistischem bzw. realistischem Schauspiel heraus und gilt, wenn man so möchte, als eine der einflussreichsten Schauspielmethoden des 20. Jahrhunderts. Bis heute ist es vor allem mit Lee Strasberg und dem Actors Studio in New York verbunden, wo es sich in den frühen 1950er Jahren etabliert hat. Strasberg selbst publizierte mehrere Texte zu seiner Lehrmethode, führte diese aber stets auf die Theorien des russischen Theaterregisseurs Konstantin Stanislavski zurück. Strasberg griff dessen Ideen auf und entwickelte sie für die praktische Anwendung quasi weiter. So, ich glaube, das war genug zur Vorgeschichte, aber was ist denn jetzt eigentlich dieses Method Acting? Also, im Kern geht es beim Method Acting darum, eine Rolle nicht nur äußerlich zu spielen, sondern sie emotional und psychologisch möglichst tief zu durchdringen, um so eine besonders realistische Darstellung zu erreichen. Es ist also weniger eine klar umrissene Technik, als eher eine Form mentalen Trainings. Das wichtigste Werkzeug dafür ist das sogenannte emotionale oder affektive Gedächtnis. Die zentrale Idee dabei ist, dass Schauspielerinnen und Schauspieler auf eigene Erinnerungen und Erlebnisse zurückgreifen, um echte Gefühle hervorzurufen und diese dann ins Spiel einfließen zu lassen. Gleichzeitig gehört dazu aber auch, sich der Lebenswelt einer Figur anzunähern, also ihrem sozialen Umfeld, ihrem Alltag oder ihrer Arbeitswelt und so weiter. Method Acting hat den typisch amerikanischen Schauspielrealismus stark geprägt. Besonders deutlich wurde das in den 1950er Jahren bei Darstellern wie Montgomery Clift, James Dean und vor allem Marlon Brando. Als klassische Beispiele gelten Brandos Rollen in A Streetcar Named Desire, auf Deutsch Endstation Sehnsucht, von 1951 und On the Waterfront, Die Faust im Nacken, von 1954. Spätere Schauspieler wie Al Pacino und Robert De Niro führten diesen Stil weiter.
Während hier vor allem Robert De Niros Auftritt in Raging Bull, also wie ein wilder Stier, oft als ein besonders extremes Beispiel für Method Acting gilt, ist wahrscheinlich Marlon Brandos Rolle in Die Faust im Nacken eine der bekanntesten Verkörperungen dieser Spielweise.
Wir sind Nerds, aber wir haben keine Ahnung. Darum fragen wir einen Filmwissenschaftler, die Kinokartei.
Ja,
Boah, darf ich kurz was sagen?
Bitte?
Also jetzt, wo uns der Boss nochmal erzählt hat, worum es beim Method Acting geht, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das ist wieder so ein peinlicher Moment, dass ich das jetzt zugeben muss. Aber so wie das Method Acting sich ja um mehr Authentizität bemüht im Schauspiel, hat sich dieser Film ja auch um mehr Authentizität bemüht. Deswegen hast du ja extra nochmal aufgeschrieben hier, dass der Film hauptsächlich an originalen Schauplätzen gedreht wurde. Gott, wie konnte mir diese Parallele vorher nicht auffallen? Deswegen wirkt der Film ja auch so echt und so dreckig und so unangenehm, weil du bist da wirklich an diesen Docks unterwegs und kannst dir vorstellen, so ist das, wenn du da morgens um 5 Uhr stehst, um ein paar müde Dollar zu verdienen, und dann stehen da irgendwie so Arschgeigen vor dir und sagen dir, nee, ich habe heute kein Foto für dich, weißt du?
Die Szene, schön, dass du es ansprichst. Also erst nochmal vielen Dank, Spors, an dieser Stelle, ja, auch, ne, für deinen coolen Einspieler. Da passt auch eine Szene ganz gut dazu, was du gerade erzählt hast, nämlich die, wo Terry mit Edie so ein bisschen spazieren geht, ne, und sie diesen Handschuh fallen lässt. Ich habe dazu noch eine nette Info. Mir ist das so während des Films gar nicht aufgefallen. Ich habe das erst später, als ich mir nochmal so Ausschnitte angeguckt habe, dass er diesen Handschuh dann aufhebt und während seines Spiels zwischendrin zieht er den auch an, ne? Und dann zieht sie ihn ihm am Ende wieder aus. Also das stand jetzt so nicht im Drehbuch drin, ne? Das ist jetzt auch kein Ausdruck von Method Acting in dem Sinne, aber von so einer spontanen Reaktion, die er dann einfach hatte, oder so einer spontanen Eingebung, weil das einfach ganz gut zu dieser Szene passen könnte. Und
dann in diesem Moment einfach die Figur tun lassen, was die Figur tun würde.
Genau.
Schon Method Acting doch.
Das muss Marlon Brando, oder besser gesagt die Figur, ne, der Terry, der hat das gemacht.
Ja, da sieht man auch schon so ein bisschen wie, also ich will jetzt nicht sagen, dass davor nie improvisiert worden ist, ne, aber wie auch so Method Acting das Schauspiel verändert hat, ne, weil du versuchst, dich in Figur hineinzuversetzen und gibst der Figur etwas von dir und nimmst auch etwas von der Figur. Ich meine, wir kennen ja auch immer wieder die Erzählungen von Schauspielerinnen und Schauspielern, die danach große Probleme hatten, sich nach dem Dreh erstmal wieder von der Figur lesen zu können. So ein Jim Carrey ist ganz sicherlich so einer gewesen, und ein Joaquin Phoenix hat da auch regelmäßig mit zu kämpfen und ist bekannt dafür. Zum Beispiel, ich glaube, nach Joker ist er erstmal in die Rehab gegangen. Das heißt, früher war ja das, also was heißt früher? So in den 20er, 30er Jahren war das Schauspiel in Hollywood-Filmen noch extrem theatralisch, weil du kamst aus dem Stummfilm und du kamst vom Theater, und da musste alles überspielt sein im Stummfilm. Natürlich, weil du nur mit der Mimik, das haben wir ja neulich nochmal im Rahmen von The Artist besprochen, nur die Mimik musste transportieren, wie es dir ging. Du konntest nichts sagen. Und im Theater ging es darum, dass auch der Typ, der sich nur das Ticket in der hinterletzten Reihe leisten konnte, auch der musste sehen können, wie sich deine Figur fühlte. Aber plötzlich brauchtest du das nicht mehr, weil du konntest jetzt sprechen im Film und die Kamera konnte so nah an dein Gesicht rangehen, dass sie Poren filmen konnte. Jede einzelne Pore ist zu erkennen. Das heißt, du kannst sehr, sehr viel, du kannst dich sehr viel authentischer geben. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass sich die Leute auch ein Marlon Brando vor der Kamera einfach natürlicher verhalten haben. Und dann kam dann natürlich noch das Method Acting dazu, das zu einem so einen Marlon Brando natürlich besonders gut passte, der ja dafür bekannt war, Drehbücher zu hassen und es zu hassen, Dialoge auswendig zu lernen. Aber wenn er einmal die Figur verstanden hatte, dann fiel es ihm sicherlich leichter, die trotz irgendwelchen Texthängern auch auf die Leinwand zu bringen. Ja.
Also zwei Punkte zu der Szene oder zu den Szenen mit Marlon Brando. Das wollte ich auch eben noch sagen und hinzufügen. Da hatte ich immer so das Gefühl, da wurde einfach nur laufen gelassen, weißt du, so die Kamera wurde angemacht,
jo.
Marlon Brando, mach halt, ne, oder
ja.
Man hat so, also da waren nicht so viele Umschnitte, und das anders als jetzt in den Szenen mit Johnny zum Beispiel, ne, der dann wahrscheinlich eher ein Talent dafür hat, und der hat ja super gespielt, ich habe das ja, jede einzelne seiner Szenen habe ich ja genossen, muss ich sagen, einfach weil er, ich weiß nicht, also es ist ja nicht so, dass er einen super bösartigen Typen, aber wie so auch seine Mimik, ne, und die Art, wie er gesprochen hat, ich habe ihm das voll abgekauft. Ich habe dem irgendwie sehr gerne zugesehen. Und Marlon Brando auch, aber ich habe so das Gefühl gehabt, seine Szenen waren anders angelegt, anders geschnitten, einfach längere Takes, die dann so durchliefen, ne? Und Meinst du, jetzt weil du es eben so schön aufgezählt hast, nochmal den Stummfilm gebracht hast, meinst du, das Method Acting ist so, würdest du sagen, dass dir das leicht fällt, das zu erkennen, wenn jemand Method Acting actet?
Boah, ist eine gute Frage. Im Idealfall ist es natürlich so natürlich, dass du dir gar nicht darüber nachdenkst, ob es jetzt gespielt ist oder nicht. Also in so extrem, also zum Beispiel die Szene mit Marlon Brando und Eva Marie Saint, als er sie ausfragt und fragt, ob sie mit ihm ausgehen möchte und sie dann ja sagt und dieses Strahlen auf einmal in sein Gesicht kommt, da dachte ich so, okay, ja, auf jeden Fall, das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Aber dann gibt es auch einfach Szenen, also jetzt nicht unbedingt mal bei Marlon Brando, aber auch bei anderen, die wirken derartig heftig, dass ich mir das gar nicht anders erklären kann als mit Method Acting. Zum Beispiel, was Ari Aster regelmäßig mit seinen Hauptdarstellerinnen macht, also eine Toni Collette in Hereditary oder Florence Pugh in Midsommar. Ey, du kannst nicht so animalisch heulen, Alter. Da musst du, glaube ich, einen Schmerz hervorkramen, der ganz tief in dir drin sitzt. Und das dann auch noch auf Zuruf, sag ich jetzt mal, abspielen zu können, das ist schon verdammt heftig.
Ja, das ist ja, ja, ich weiß, also ich wollte jetzt gerade so ein bisschen scherzhaft sagen, als Regisseur seine Schauspieler in den Wahnsinn zu treiben, kitzelt ja nicht gleich Method Acting aus ihnen raus, ne? Deshalb, also ich wollte jetzt auch nicht, das sollte jetzt keine Prüfungsfrage an dich sein oder so, aber ich habe halt manchmal das Gefühl, man könnte es auch so ein bisschen mit dem typischen Typecast verwechseln, ne? Dass bestimmte Schauspieler ja auch deshalb geholt werden oder auf eine Rolle gecastet werden, weil sie so gewisse Emotionen gut rauskitzeln können. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn ein Leonardo DiCaprio durchdreht, ne, oder so ein bisschen der Wahnsinn in ihm durchkommt, dann ist das ja schon, ist das in jedem Film ja eigentlich relativ gleich, würde ich sagen. Dann ist es halt so dieses typische Leonardo DiCaprio Madness, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Aber vielleicht verstehe ich das auch nur so in meinem Kopf. Für mich ist so ein bisschen, was das Method Acting auch noch mit ausmacht, ist natürlich so einen anderen Gesichtsausdruck zu haben beispielsweise, ne? Ich bleib jetzt auch mal, weil ich gerade mit Leonardo DiCaprio und auch Killers of the Flower Moon, da Method acted er ja auch, würde ich sagen. Er hat ja in seinem Gesichtsausdruck wie so ein Überbiss die ganze Zeit, ne? Also er legt ja sein Kinn auch ganz anders an. Wahrscheinlich läuft er auch anders, ne?
Und spielt er diesen Dummkopf, ne?
Da spielt er so einen Dümmlichen, ja. Und ich fand auch seine Performance hier so großartig eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob er eine Oscar-Nominierung hatte, aber wir waren ja bei Marlon Brando. Hier ist es ja so, dass er schon sehr hervorsticht mit seiner sehr glaubhaften Performance. Ne? Der hat zwar immer diesen verträumten Blick und dieser sehnsüchtige Blick in die Ferne irgendwo, auch in der super berühmten Szene, die wir ja ganz im Cold Opener rezitiert haben. Aber meinst du, genau, das wäre jetzt auch noch eine weitere Frage. Ich vergleiche es halt immer so ein bisschen mit diesem typischen so Theaterschauspiel, ne? Und könnte man sagen, erst war eben der Stummfilm, dann war eben diese sehr theatralische, ne, wie du es eben gesagt hast, und dann war eben dieses theatralische Schauspiel, ne, sehr nach Skript halt auch zu spielen und wenig bis gar keinen so Individualismus mit reinzubringen von Schauspielerseite aus. Das durften sie vielleicht auch gar nicht. Vielleicht wollten Regisseure das nicht. Und dann kam eben das Method Acting, ne? So die schauspielerische Evolution, wenn man so will.
Das sage ich ja gerade, ne? Also dieses persönlichen Schmerz auf diese oder so abrufen zu können, dass du derartige Performances abliefern kannst, aber verstehe mich nicht falsch, ja, gutes Schauspiel heißt jetzt nicht immer, dass du wie Florence Pugh und Midsommar auf so einer Couch liegen und dir die Seele aus dem Leib heulen musst, ja. Neulich zum Beispiel hat David Hein so ein Video veröffentlicht, ne, wo er darüber referiert hat, was für ihn gutes Schauspiel ist. Und da hat er einen ganz interessanten Punkt angeführt, nämlich da hat er gesagt, dass bei ihm auch ganz viel über das läuft, was eben keine große Gestik ist. Also zum Beispiel hat er da Renate Reinze angeführt in Sentimental Value, da hat sie so eine intensive Unterhaltung mit Elle Fanning über ihren Vater, Bill Skarsgård. Stella, nicht Bill. Und da passiert ganz viel mit ihren Augen. Ja. Und dieses, dieses dich in eine Figur hineinversetzen und dir überlegen, ja, die Figur weiß ja aber gar nicht, was im Drehbuch als nächstes kommt, sondern die bekommt diese und jene Informationen zum ersten Mal herangetragen. Und das dann, also so wirklich so zu tun zu können, als ob du das zum ersten Mal hörst und dann auch mit den Augen und mit dem Gesicht darauf zu reagieren, das kriegen ja halt super viele Schauspielende überhaupt nicht hin. Aber sie zum Beispiel in diesem Film wirklich fantastisch.
Aber das ist der Job, ne?
Ja, ja, klar.
Das ist der Job in verschiedenen Takes. So, jetzt drehen wir eine Nahaufnahme. Ich brauche genau dieselben Gesichtsausdruck, dieselbe Tonlage. Du musst nochmal Tränen in den Augen haben. Jetzt machen wir es in der Totalen. Da müssen die Schauspieler das schon wieder machen, ne? Von vorne. Und das meinte ich ja eben, dass bei dem Schauspiel von Brando in dem Film hatte ich zumindest das Gefühl, dass sie da nicht viele Takes gemacht haben, sondern dass sie haben einfach laufen lassen und, weißt du, so anders als J. Lee Cobb, bei dem hatte ich das Gefühl, okay, der hat die Performance abgerufen, je nach Einstellungsgröße, je nach dem, was der Regisseur jetzt gebraucht hat, ne? Wobei man ja auch bei dem Film sieht, das ist viel mit Halbtotalen, viel mit Amerikanischer und so, ne? Da ist auch insgesamt gar nicht so viel schnittmäßig aufgelöst worden, wie es heutzutage oder wie es später im Film auch der Fall war. Ne? Also auch nicht so virtuos, sage ich mal. Da waren ein paar Kamerafahrten dabei, aber auch eben dieser Dialog, ne, wo sie dann zu der Schaukel gehen und so, Edie und Terry, aber wie gesagt, diese Weiterentwicklung im Hollywood-Film, die kam dann tatsächlich erst viel später. Ne? Jetzt war erstmal der Fokus so in den 50er Jahren oder zumindest in dieser Epoche auf dem Schauspiel.
Muss ich hier zumindest auch mit dem Ton interessante Sachen gemacht haben.
Oh ja.
Das hast du ja auch schon angedeutet. Ja. Da gibt es die eine Szene, in der Terry sich endlich den Mut fassen möchte, Edie davon zu erzählen, was er weiß.
Ja.
Oder beziehungsweise er sagt es ihr und möchte ihr dann begründen, warum er ihr das nicht erzählen konnte und so. Und da wird dann sein gesamtes Geständnis oder seine gesamte Rechtfertigung von so einem Bootshorn, die ganze Zeit von so einem Nebelhorn übertönt.
Ja.
Und wir nehmen in dieser Sekunde natürlich dann ihre Perspektive ein. Okay, ich meine, es wäre auch redundant, dass er uns das nochmal erzählt. Wir wissen ja, was er erlebt hat. Aber das fand ich schon interessant. Das habe ich so in der Form in dem Film aus der Zeit auch noch nicht so gesehen, glaube ich.
Und da kommt eben wieder dieses maritime Thema mit rein, ne? Das spielt ja die ganze Zeit irgendwie eine Rolle, dass es so in der Hafengegend spielt und passt da eigentlich sehr gut, dass es gerade so ein Nebelhorn dann auch war, ne? Oder so ein Schiffshorn, was da den Ton überlagert.
Ja, plus der Hafen ist für ihn die ganze Zeit ein schrecklicher Ort. Ich meine, er muss da schuften für diese Arschgeigen und sich deren Willen beugen.
Ja, Tagelöhner dann, sind das ja, ne?
Ja, Tagelöhner. Und auch dann in der Situation, in der er das Richtige tun möchte, erlebt er da nichts Gutes. Das heißt, für ihn ist das Hafenbecken, der Hafen, bis zuletzt kein positiv konnotierter Ort, bis ganz zum Ende, wo er sich dann quasi seine Freiheit wortwörtlich zurückerkämpft.
Ja.
So.
Wortwörtlich.
Vor einer jubelnden Menge von anderen Dockarbeitern.
Mhm. Ja.
Das ist ja auch dann das, wo er dann diesen Sprung, das hast du ja auch schon vermerkt, diesen Sprung from Zero to Hero schafft. So. Den er sich so sehr gewünscht hat. Er hat sich das zwar anders vorgestellt, sagen wir mal. Ja. Aber schlussendlich kommt er dann ja doch noch irgendwie zu einem versöhnlichen Ende. Mit sich selbst hauptsächlich, glaube ich. Ich glaube, er hatte am meisten mit sich selbst zu kämpfen die ganze Zeit.
Ja, und das hat Brando auf jeden Fall sehr, sehr schön rübergebracht tatsächlich. Also den inneren Kampf, ne, den inneren Zwiespalt. Du hattest ja eben auch noch gesagt, wieso, oder die Frage in den Raum geworfen, was ihn da jetzt tatsächlich so zu bewegt hat, ne? Johnny den Rücken zuzukehren oder seiner Gewerkschaft und dieser mafiösen Struktur. Und da wollte ich eigentlich noch was hinzufügen, nämlich, dass er eben Edie kennengelernt hat, ne? Und er gemerkt hat, da ist jemand, also klar ist das immer so ein bisschen melodramatisch, ne? Mit der Liebe zu einer Frau und so, ne? Aber trotzdem, er hat jemanden getroffen, der ihm, oder zum ersten Mal vielleicht jemanden in seinem Leben getroffen, der. Oder nee, ich habe sogar einen anderen, besseren Interpretationsansatz. dass Brando, dass Terry hat jemanden getroffen, zum ersten Mal in seinem Leben, der ihm wichtiger ist oder wichtiger sein könnte als er selber, ne? Oder als die Gemeinschaft, für die er zu der er loyal steht, ne? Also er hat ja nicht viel davon im Zweifel, ne? Oder zumindest wird ihm das klar. Und das passt ja auch so ein bisschen zu der Figur, die er ja spielt. Also so eine leichte Melancholie, Verletzlichkeit, Nachdenklichkeit, die steckt ja schon von Anfang an in ihm drin, ne? Mhm. Also ganz auch so die erste Szene, ich weiß gar nicht mehr genau, was er da sagt, aber er ist ja so der einzige von den Doc-Arbeitern, der so ein bisschen kritischer nachfragt oder so, ne? Und auch so ein bisschen hinterfragt schon von Beginn an, ja. Und das passt ja eigentlich auch so dazu. Das kann man so auch sagen, würde ich behaupten.
Also schlussendlich, die Geschichte mutet so ein bisschen, ja, banal an, sag ich mal, aber da steckt schon irgendwie doch mehr dahinter. Also man kann da eine ganze Menge reininterpretieren. Wir könnten jetzt auch noch sagen, dass er, ja, was heißt, er hat den Sinn im Leben nicht gesehen, aber er hatte einfach nichts, wofür er leben wollte oder sich einsetzen wollte, ja, außer das Boxen, das er dann schon nicht mehr hatte. Und dann kommt halt Edie und gibt ihm irgendwie wieder einen neuen Zweck und da fängt er dann an, die Strukturen der Gewerkschaft in Frage zu stellen. Wir könnten jetzt noch darauf eingehen, dass das im Grunde eigentlich auch nicht nur mafiöse, sondern irgendwie ja auch faschistische Strukturen sind, aber das Fass müsste ich jetzt nicht unbedingt aufmachen. Aber im Grunde, ich würde dann auch langsam so Richtung Fazit gondeln, aber ich wollte nochmal so ein bisschen auf diese berühmte Szene zu sprechen kommen, denn schlussendlich ist es dann ja sogar so weit, dass die Brüder sich gegenüberstehen oder, naja, nebeneinander sitzen, wortwörtlich, und Charlie wortwörtlich eine Waffe auf Terry richtet. So weit ist es gekommen, ey, dass zwei Brüder sich mit einer Waffe gegenüberstehen. Wofür im Grunde? Für irgendeinen so einen schmierigen Sack, der Dollar verdient, während du Cent von ihm ausgezahlt bekommst. Und dann kommt es halt zu diesem berühmten Dialog, den du gerade schon kurz erwähnt hast, wo er seinem Bruder mal so richtig sein Wehleiden klagt, so, ja, ich hätte ein krasser Boxer sein können und ich hätte Klasse haben können und was bin ich geworden? Ein gemeiner Lump, sagt er im Deutschen. Bam, sagt er im Englischen, also eigentlich Penner, sowas.
Hast du da so die Ikonografie der Szene schon so, hast du das da in dem Moment auch schon so rausgelesen, rausgehört? Also wie fandest du das so von der Dramaturgie her? Hat dich das abgeholt?
Also ich sag mal so, das ist natürlich wie der Rest des Films auch eher ruhig und unspektakulär inszeniert. Aber die Szene hat schon eine krasse Tragweite, weil zum einen sprechen die Brüder sich endlich mal aus, ja, was sie offenbar vorher jahrelang, falls überhaupt jemals, getan haben. Zum anderen bekommt Terry ja so ein bisschen inoffiziell die Erlaubnis seines Bruders, endlich mal selbst eine Seite wählen zu dürfen, auf die er sich stellen möchte. Ja. Und sein Bruder, er kauft ihm das quasi damit, dass er sich selbst dieser mafiösen Gewerkschaft stellt und im Grunde eigentlich weiß, dass er damit sein Todesurteil unterzeichnet hat, weil es war ja sein Auftrag, den Bruder davon abzuhalten, zur Polizei zu fahren und irgendwelche Aussagen zu machen. Aber er will sich davon nicht abhalten lassen und deswegen wird dann quasi Charlie dafür verantwortlich gemacht, ihn davon nicht abgehalten zu haben. Was ihn dann irgendwie auch Kopf, Hut und Kragen kostet, wie man schon sagt.
Ja, ich fand ja diesen Teil, in dem er ihn ja mit der Waffe bedroht, da war ich ja so ein bisschen erstaunt darüber, wie das so von Marlon Brando seine Überraschung darüber, dass sein eigener Bruder ihn jetzt mit einer Waffe bedroht, den Teil, den fand ich ja in der Szene noch am spannendsten, ne? Und ich habe dir ja eben erzählt, ich würde gerne mal den Drehbuchteil daraus sehen. Was stand da tatsächlich im Drehbuch drin? Weil er eigentlich nur so schockiert und ja, so, ich, wie soll ich sagen, fast schon lustlos, ne, dieses oh Charlie rüberbringt, ne, und aber dabei steht auch genau so, das so im Drehbuch drin, ne, also es ist jetzt nicht so, dass er da ja, was Eigenes draus gemacht hätte, oder zumindest, dass er da nicht selber was groß improvisiert hat, ne? Ich meine, das macht er den ganzen Film schon über. Ja, dass das schon sehr 1:1. Also, dass er dem Nichts eigentlich noch ein bisschen mehr gegeben hat, so, das wollte ich eigentlich sagen, ja. Weil viel stand da im Drehbuch tatsächlich nicht drin, ne? Nicht Oh Charlie, aber eher sowas wie Wow Charlie, ne? Das naja. Hatten wir ja eben nachgeguckt, ja. Aber ja. Auch noch interessanter Funfact, weil ich habe den Film ja auch auf Deutsch geguckt. Harald Juncker hat ja hier Marlon Brando vertont, tatsächlich. Hört man nicht so im ersten Moment direkt raus, aber ja, ist eine schöner Funfact eigentlich für diejenigen, die Harald Juncker noch kennen. Die Laufzeit, ich glaube, der Film geht so knapp was über Stunde 45, ne? Was hattest du gesagt? Über archive.org kann man sich den Film gut angucken. Oder zumindest, sagen wir so, man kann ihn sich angucken. Ob das jetzt so gut ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Du hast gesagt, es gibt da keine Untertitel, ne?
Genau.
Ja, ja, und ansonsten muss man sich eben über Amazon oder ja, einen der einschlägigen Streaming-Dienste, ich wollte eben sagen, über Amazon bestellen, eine Blu-ray bestellen oder eben über Amazon Prime oder Apple TV ausleihen, kaufen, ja. Wie auch immer. Ist auf jeden Fall ein Blick wert.
Ja, Leute, ich denke, wir haben den Film jetzt ausreichend vorgestellt. Guckt ihn euch einfach mal an. Es ist ein Film, der den 50ern entsprechend nicht mehr unbedingt den heutigen Sehgewohnheiten und den heutigen Erzähltempo entspricht. Aber ich denke doch, dass man da mal reinschauen kann. Der wird von ganz vielen Schauspielenden, auch gerade aus Amerika, so als einer dieser Filme genannt, wenn sie gefragt werden, was denn ihr Einfluss oder Vorbild war, sich so ins Method Acting so ein bisschen reinzufuchsen, dann sagen ganz viele Marlon Brando, vor allen Dingen mit On the Waterfront, und deswegen ist das auf jeden Fall eine Sichtung wert, so. Außerdem gibt es natürlich noch weitere vergessene beste Filme. Wir wollten immer noch The Deer Hunter sehen. Ich glaube, der Die durch die Hölle gehen heißt der hier.
Oh ja.
Genau, von Michael Cimino, wie auch immer man den ausspricht. Beim nächsten Mal weiß ich mehr. Deswegen könnten wir uns vorstellen, dass das dann vielleicht die nächste Ausgabe wird. Ob das jetzt schon nächste Woche kann das nicht kommen. Ich bin jetzt im Urlaub. Es wird kommen. Und davor gibt es vielleicht noch einen anderen Themen-Talk. Genau. Lasst euch mal überraschen, aber wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Schaltet fleißig bei uns ein. Geht schön ins Kino, schaut euch Filme und Serien an. Wir wünschen euch dabei viel Spaß und einen guten Ritt. Ciao, ciao.
Tschüssi.